NDR Info. Forum am Sonntag.
Aufwachsen in Zeiten der Angst. Was uns ermutigt, die Hoffnung nicht zu verlieren. Eine Sendung von Doris Weber.
Angst. Die Deutschen haben so viel Angst wie schon lange nicht mehr. Sie sind entsetzt, erschrocken und wütend über die mörderischen Anschläge des IS in ihrer unmittelbaren Nähe, über die kriegerischen Auseinandersetzungen. Unsere Welt ist aus den Fugen geraten. Dieser Satz ist immer häufiger zu hören. Es herrscht Ratlosigkeit. Der Glaube an Sicherheit, Demokratie und Menschenrechte bröckelt. Eltern und Großeltern stehen vor der Frage: Wie kann man Kindern und Enkelkindern diese zerstörerischen Kräfte in der Welt erklären, ohne dass sie die Hoffnung auf eine gelingende Zukunft verlieren? Wie lernen wir, uns den Panikmachern zu widersetzen und, statt im Schwarz-Weiß-Denken zu erstarren, uns weiterhin an der Vielfalt des Lebens zu erfreuen? Michael Schulte-Markwort ist ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und des Kinderkrankenhauses Altona. Er rät zu einem angemessenen Umgang mit der Angst.
Angemessen heißt, wenn es uns gelingt, eine gute Balance hinzukriegen zwischen Nichtverleugnung, also einer tatsächlichen Veränderung in der globalen Welt und einer Veränderung auch von Bedrohungen durch Terrorismus, und auf der anderen Seite aber auch unser aktuelles Leben und unsere Lebensqualität davon nicht beeinträchtigen zu lassen. Wenn sich jemand entscheidet, sich von seiner Angst doch auch so dominieren zu lassen, dass er sein Haus nicht mehr verlassen möchte, ist das natürlich auch am Ende seine freie Entscheidung.
Anders ist es, wenn Kinder aufgrund der Ängste der Erwachsenen selbst überängstlich oder gar panisch reagieren. Hier appelliert Michael Schulte-Markwort an die Erwachsenen.
Wir sind in besonderer Verantwortung, unseren Kindern zu zeigen, wie man mit dieser veränderten Situation zurechtkommt, wie man damit umgeht, wie man das einschätzt. Das ist natürlich altersabhängig, was die Kinder angeht, aber es wäre auch fahrlässig, von Erwachsenen einfach ungefiltert die eigene Unsicherheit immer weiterzugeben. Es gibt Kinder, die reagieren besonders geängstigt, zum Beispiel dadurch, dass sie sich plötzlich nicht mehr trauen, rauszugehen, oder dass sie große Sorgen haben, die Eltern morgens zur Arbeit fahren zu lassen, oder dass sie sich auch Sorgen machen, wenn sie bei großen Veranstaltungen, zum Beispiel Sportveranstaltungen oder ähnlichem, in großen anderen Menschenmengen sich aufhalten.
Doch manchmal stürmen in wenigen Tagen so viele Ereignisse auf uns ein, dass wir die Nachrichten und die Bilder des Schreckens kaum bewältigen können. Wie also lernen, die geistige Stärke zur Unterscheidung zu bewahren? Auch die Medien stehen da nach Auffassung von Michael Schulte-Markwort in einer besonderen Verantwortung.
Rationales und differenziertes Denken wird natürlich durch Angst beeinflusst. Und das, was man gegen seine Angst am besten machen kann, ist natürlich tatsächlich fundierte Information. Das heißt, eine gute Einschätzung der Realität, also der Frage nachgehen, was ist denn wirklich Realität? Wir brauchen, glaube ich, mehr Aufwand, um uns zu informieren und um tatsächlich uns auch eine eigene Meinung zu bilden. Und da reicht es eben leider nicht nur, einen Zeitungskommentar zu lesen, sondern muss man sich, glaube ich, die Mühe machen, auch mehreres zu lesen oder Hintergrundberichte sich anzuhören oder anzusehen.
Wenn du Angst hast, denke. So könnte eine Empfehlung von Susanne Schröter lauten. Susanne Schröter ist Professorin für Ethnologie und leitet an der Goethe-Universität in Frankfurt das Forschungszentrum Globaler Islam. Dort beschäftigt sie sich insbesondere mit den kulturellen Veränderungen in der sogenannten islamischen Welt. Die Wissenschaftlerin kann es nachvollziehen, dass die Menschen Angst haben vor islamistischen Anschlägen. Aber sie will nicht akzeptieren, dass dafür in der breiten westlichen Öffentlichkeit der gesamte Islam als Feindbild herhalten soll.
Das ist fatal. Es gibt überhaupt keine Begründung dafür, keine inhaltliche. Der Islam ist genauso wie das Judentum und das Christentum eine abrahamitische Religion mit einer spezifischen Geschichte, mit einem heiligen Buch, insbesondere dem Koran, aber auch noch anderen schriftlichen Quellen, in denen die Überlieferungen niedergelegt sind. Und wie bei allen anderen Religionen steht da manches drin, was wir heute nicht mehr teilen können, aber anderes, was wir durchaus für unser Zusammenleben auch nutzen können. Und es kommt immer darauf an, solche Quellen auf die gegenwärtigen Verhältnisse in einer positiven Weise anzuwenden oder ob man glaubt, man müsse unbedingt einen vergangenen Zustand wiederherstellen. Und es gibt eine große Debatte unter Muslimen, welche Art der Religion ihre Religion dann ist, in welcher Weise man die Quellen interpretieren soll, wie der Islam in der Gegenwart gelebt werden soll. Also das kriegen wir ja oft gar nicht mit, dass es die erbittertsten Auseinandersetzungen ja gar nicht zwischen Muslimen und Nichtmuslimen gibt, sondern die gibt es innerhalb der Muslime.
Denkfähige Menschen sind handlungsfähige Menschen, im privaten wie im politischen Leben. Wer handelt, sieht eigene Gestaltungsräume, fühlt sich nicht mehr ohnmächtig. Ursachenerforschung hilft gegen die Spaltung in der Welt und in den Köpfen. Darum weist Susanne Schröter so beharrlich und oft genug gegen den Trend im öffentlichen Diskurs darauf hin, dass die Angstgespenster von heute die Geister sind, die man selbst gerufen hat.
Ja, historisch definitiv, ja. Also ohne den Sturz Saddam Husseins, ohne das Eingreifen der Amerikaner und der Briten im Irak, hätte es weder Al-Qaida gegeben, noch hätte es den IS gegeben. Erst dadurch, dass man diesen Teil der Welt komplett von außen verändert hat, dass man eingegriffen hat, dass man Krieg geführt hat, dass man einen Regimewechsel sozusagen vollzogen hat und damit auch eine Bevölkerungsgruppe plötzlich an die Macht gebracht hat, die vorher unterprivilegiert war. Also das heißt, in fundamentaler Weise auch in das gesellschaftliche Gefüge eingegriffen hat, ohne übrigens einen gescheiten Plan zu haben für eine Nachkriegsordnung, ja. Man hat also diesen Teil der Welt ins Chaos gestürzt und wundert sich dann im Nachhinein, dass das Chaos Monster gebiert. Ja, es gibt eine westliche Verantwortung dafür. Es ist ein Dämon, an dessen Existenz der Westen mitschuldig ist. Also solche Aktivitäten, zweifelhafte Geopolitik, die im Übrigen auch menschenverachtend ist, ist einer der Gründe für den islamistischen Terror, den wir zurzeit haben.
Auch Bildung kann helfen, die Angst vor dem vermeintlichen Gegner zu überwinden. Man muss ihn nur persönlich kennenlernen, sagt Susanne Schröter. Von Angesicht zu Angesicht sehen abstrakte Feinde plötzlich wie Menschen aus.
Man weiß ja auch, dass in Deutschland das Wissen über den Islam denkbar gering ist. Ich kriege das immer wieder mit in Schulen. Ich glaube schon, dass wir dafür sorgen müssten, dass das Wissen über Religionen und insbesondere auch über den Islam, dass das deutlich verstärkt werden müsste. Und wir müssen Fortbildung anbieten für Lehrkräfte, für Polizei, für Mitarbeiter von Verwaltungen etc., damit man nicht einfach die Panik schon daraus generiert, dass man nichts weiß. Ja? Nichtwissen führt zu Angst. Und das definitiv könnte man mit ein bisschen Anstrengung beheben.
Mit dieser Angst können wir lernen, umzugehen. Wir können uns beruhigen. Und der wichtigste Punkt dabei ist, dass wir die Angst eigentlich nicht zu stark zeigen dürfen und dass wir sie vor allen Dingen nicht in eine panische Politik ummünzen dürfen, weil das wäre ja exakt die Zielsetzung der Terroristen, dass wir in Angststarre verfallen, dass wir die Dinge, die wir eigentlich tun wollen, lassen, also ein freies Leben führen. Wir müssen unsere Angst zivilisieren und wir dürfen unsere Verfassung nicht so weit ändern, dass wir dann am Ende ein Angststaat sind, der genauso unfrei ist wie das Regime, was IS vielleicht aufrichten möchte.
Klaus Leggewie, Politikwissenschaftler und Direktor des Kulturwissenschaftlichen Instituts in Essen mit einer Ludwig-Börne-Professur an der Universität in Gießen, erklärt, was er unter dem Begriff der zivilisierten Angst versteht.
Der wichtige Punkt, wenn wir über kollektive Panikzustände reden, ist, dass man sich nicht zu stark auf die Geschichte derjenigen einlässt, die uns Angst machen. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise Fremdenfeindlichkeit zum guten Ton zu gehören scheint in Deutschland, dann ist es problematisch, dauernd nur über die AfD zu reden und sich praktisch dauernd auf deren Themen einzulassen. Wir müssen eine andere Geschichte erzählen, die dann eben eine Alternative zu dem Zustand darstellt, eine wirkliche Alternative zu dem Zustand, vor dem wir Angst haben.
Denn es gibt ja nicht nur die Angst vor terroristischen Anschlägen, die Angst vor dem Islam. Es gibt die Angst vor den Zuwanderern, vor Überfremdung, vor dem sozialen Abstieg. Und schließlich gibt es diejenigen, die aus lauter Angst jenen hinterherrennen, vor denen sie sich eigentlich fürchten müssten, vor den Rechtspopulisten, die europaweit die Gunst der Stunde nutzen. Diesen Ängsten zum Trotz, sagt Klaus Leggewie, müssen wir eine geistige Gegenwehr bilden, einer Kultur der Angst, eine Kultur der gelingenden Zukunft entgegensetzen.
Ich glaube fest daran, dass es eine solche Zukunft gibt. Was ich nur feststelle, ist, dass viele von denen, die jetzt als Populisten oder autoritäre Nationalisten unsere Gesellschaft kritisieren, eben nicht an eine Zukunft glauben. Und diese Geschichten müssen wir kontern mit realen Geschichten, mit plausiblen Geschichten, mit Geschichten, die uns und anderen etwas sagen. Wie ein Roman, wie ein Plot, wie ein Filmskript. Wie wird es aussehen? Schauen Sie sich die Produktion von Literatur und Film an, die ist zu 90% dystopisch. Also die Welt geht unter, der Klimawandel wird uns ruinieren, es werden Kriege ausbrechen. Ich verstehe den Kitzel, der dahinter steckt. Ich mag solche Filme auch. Ja, aber wir brauchen langsam mal Filme, wo ganz konkret gezeigt werden kann, wie es eigentlich werden kann und soll. Und ich denke, das ist eine bessere Beschäftigung auch für unsere Bildungseinrichtungen, für unsere Medien, als sich gewissermaßen in der Angst zu suhlen.
Es gibt eine sehr schöne Geschichte. Der Prophet Mohammed, er hatte auch sehr viele Feinde gehabt. Und darunter war auch ein Feind, der ihm immer morgens, wenn er dann so unter seinem Fenster vorbeiging, hat ihm dann irgendwelche Gegenstände, darunter auch Asche oder irgendwas Schlimmes, auf den Kopf geschüttelt. Und der Prophet ließ sich nicht davon beirren und hatte dann jeden Morgen, wo er dann ihn gesehen hat, Salam Aleikum gesagt. Und eines Tages ist er dann vorbei und merkt er, dass von oben gar nichts kommt. Dann fragt er, wo ist denn mein Freund, der jeden Tag mich dann auf diese Art und Weise begrüßt, dass mir dann etwas auf den Kopf schmeißt. Und die Leute sagen, ja, er ist krank. Und er geht dann zu ihm und besucht ihn und auch mit dem Formel Salam Aleikum, Friede sei mit dir, und fragt, wie es ihm geht.
Hamide Mohagegi aus Hannover liebt diese Geschichte über die Bedeutung des Grußes im Islam. Sie ist muslimische Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Paderborn, wo im Zentrum für komparative Theologie Christen, Juden und Muslime interreligiös zusammenarbeiten. Geboren wurde Hamide Mohagegi im Iran. Seit beinahe 40 Jahren lebt sie in Deutschland und sie leidet sehr darunter, dass ihre Religion heute vielerorts so missverstanden wird.
Für diese Situation haben wir auch so eine religiöse Empfehlung, dass man gerade in solche Situationen, wo der andere, wo man gegenüber nicht bereit ist, mit mir zu reden oder mich total ignoriert, gerade da muss ich dann noch bewusster, noch stärker diese Grußformel aussprechen, um ihm zu zeigen, dass ich jederzeit bereit bin, mit ihm in Frieden einzutreten. Und das ist, was dann so eigentlich der Islam sein soll, dass man sich Gott hingibt und dadurch bewirkt, dass man innerlich mit sich selbst in Frieden ist. Und diese mit sich selbst in Frieden sein ist ein ganz wichtiger Schritt, auch auf anderen zuzugehen und auch mit ihnen in Frieden zu sein.
Beängstigende Zeiten. Die Welt wird kälter. Pegida, Marie Le Pen und Geert Wilders wollen Europa nach rechts rücken. Und dann der Brexit in England, Donald Trump in Amerika. Was soll nur werden? Der katholische Theologe Klaus von Stosch, er leitet das Zentrum für komparative Theologie in Paderborn, wo auch Hamide Mohagegi lehrt, stellte sich diese Frage, als er sich auf den Weg zu einem Forschungsaufenthalt nach Washington in die USA begab. Von dort schrieb er uns folgenden Brief.
Eigentlich hatte ich schon von Anfang an keine rechte Lust, in die USA zu fahren. Was soll ich in einem Land, das 8 Monate alte Babys nur einreisen lässt, wenn sie schriftlich bestätigen, dass sie nicht Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sind, keine Waffen tragen und keine Drogen nehmen? Außerdem war ich von Anfang an davon überzeugt, dass Donald Trump die Wahlen gewinnt. Und ich empfinde es als Zumutung, in einem Land zu sein, das so einen Präsidenten wählt.
Entsprechend verzweifelt, so erzählt Klaus von Stosch, war die ganze Stadt nach der Wahl. Wohin man auch ging, sah man Menschen, die kaum geschlafen hatten und denen Angst vor der Zukunft anzumerken war.
Es gab nur noch ein Thema. Wie konnte es passieren, dass dieses Land mit seiner großen demokratischen Tradition einen Rechtspopulisten zum Präsidenten wählt? Wie konnte es sein, dass so viele Christinnen und Christen für diesen doch offenkundig unmoralischen Menschen eintreten? Gerade an den Universitäten herrschte einfach nur blankes Entsetzen. Ein junger Mann an meinem Campus in Georgetown brachte die Stimmung auf den Punkt. Willkommen in der Hölle steht auf seinem Schild.
Doch es verlief anders als befürchtet. Nicht entfesselte Trump-Anhänger eroberten die Straßen, sondern Menschen, die nicht zulassen wollen, dass Amerika zum Trump-Land wird. Aus Entsetzen und Agonie wird Tatkraft und Wille zur Veränderung. Und so endet der Brief des Theologen Klaus von Stosch mit einer Hoffnungsgeschichte.
Ich komme gerade von der größten theologischen Konferenz der USA. Besonders in Erinnerung ist mir ein Panel, auf dem Muslime, Juden und Christen in bewegender Weise über ihre Erfahrungen mit dem gemeinsamen Lesen ihrer heiligen Schriften berichten. Auch ein Panel, auf dem muslimische Schwule und Lesben aus aller Welt ihren Zugang zum Koran diskutieren, hat mich beeindruckt. Kurz zuvor habe ich eine eigene Konferenz organisiert, in der es unter anderem um muslimische Zugänge zum Freiheitsdenken ging und auf dem unter anderem Theologinnen aus Saudi-Arabien und dem Iran mitdiskutierten. Menschen aus verfeindeten Ländern, die hier gemeinsame theologische Arbeit leisten. Amerika ist eben doch ein Schmelztiegel, ein Land mit starken progressiven und emanzipatorischen Traditionen, ein Land großer Möglichkeiten. Und das Land ist wach geworden.
Vor 2 oder 3 Jahren ist Stefan Essel gestorben. Dieser ursprünglich deutsche Jude, französische Politologe, ein alter Mann, war der Empörung fähig. Und er wurde gefragt, wie können Sie eigentlich Ihre Hoffnung behalten? Sie sind so oft enttäuscht worden. Und dann sagte er, sucht euch Zeugen für eure Hoffnung. Ihr allein werdet es nicht schaffen. Sucht euch Zeugen. Lest doch Hölderlin, sagt er zum Beispiel. Oder lest doch Goethe. Und dann, das Interview war in einer Straßenbahn, saß er da und rezitierte ein Hölderlin-Gedicht. Und was mir imponiert hat, was ich so toll finde, dieser Satz, sucht euch Zeugen. Mit eurer eigenen Erfahrung kommt ihr nicht aus. Also Zeugen der Güte des Lebens und Zeuge des Gelingens des Lebens.
Zeugen der Hoffnung, die davon berichten, dass Menschen damit rechnen dürfen, dass der Mut selbst in größter Gefahr wachsen kann. Es sind diese kleinen Geschichten, die uns zeigen, dass wir den Ereignissen nicht ohnmächtig ausgeliefert sind, sagt der Schriftsteller und Theologe Fulbert Stefensky.
Ich habe eine Enkeltochter, die in Leipzig Psychologie studiert. Und eine kleine Gruppe von Studentinnen hat sich um Flüchtlinge gekümmert. Und zwar wollten sie nicht nur eine Versorgung, sondern einen Austausch. Sie haben Abende organisiert, wo sie ihre heimischen Gerichte kochen, wo sie erzählen aus ihrer Heimat, wo sie die Lieder ihrer Heimat singen. Und die deutschen Betreuerinnen haben das auch gemacht. Das ist so eine kleine Geschichte des Gelingens. Das Problem ist, dass sich uns immer das Nicht-Gelingen aufdrängt, weil das Nicht-Gelingende, das Zerstörerische, viel leichter zu sagen ist, zu formulieren ist. Man braucht nicht so viel Glauben, um die Zerstörungsgeschichten zu verstehen. Man sieht sie ja. Aber man braucht einen Glauben oder eine Hoffnung, um sich die anderen Geschichten zu erzählen.
Nahrungsmittel für Geist und Seele nennt Fulbert Stefensky solche Geschichten des Gelingens. Botschafter der Hoffnung, die Kraft geben, gerade in beängstigenden Zeiten von Krieg und Terror.
Ich würde vielleicht einen etwas absonderlichen Begriff nehmen, nämlich den der Schönheit. Ich glaube, dass unsere Hoffnung sich immer ernährt, auch von schönen Geschichten. Sie bilden das Herz. Sie bilden die Seele und sie bilden unsere Träume. Und insofern sind sie wirkmächtig. Ich erzähle sie auch, weil es schön ist. Diese anarchistischen Geschichten, wie man Tyrannen gestürzt hat, die Freiheitsgeschichten, wie man entronnen ist. Das sind einfach Schönheiten, kostbare Schönheiten. Sie helfen, aus dem Bann zu entfliehen. Also alle die Unglücksgeschichten, ob das Pegida ist oder irgendetwas anderes oder IS, sind ja Geschichten, die bannen wollen. Ich kann nicht mehr unbesonnen rausgehen, ich bin gefährdet. Die Kinder denken es ja schon, sie sind gefährdet. Und ich glaube, dass diese Geschichten der Befreiung so etwas wie Gelassenheit geben. Man spricht dem Bösen die Allmacht ab mit diesen Geschichten. Und das ist ihr großer Reichtum.
Befreiungsgeschichten können auch die Geschichten der anderen sein. Der anderen Kulturen und der anderen Religionen. Sie helfen zu verstehen und sie helfen, das Fremde zu überwinden, im anderen und in sich selbst.
Wer nur sich selbst kennt, kennt sich nicht. Also wer nicht auf Fremdheiten stößt. Man erkennt das eigene Gesicht an fremden Gesichtern, den eigenen Text, den man für wichtig hält, an den fremden Texten. Und insofern glaube ich wirklich, dass die Fremdheit zur Kenntnis, die Köstlichkeit der Fremdheit eines anderen religiösen Entwurfes, einer anderen Kultur, das heißt, ich habe mehr Verständnis für mich selbst. Ich weiß stärker, wer ich bin, wenn ich auch merke, wer ich nicht bin. Aber nicht in einem bösen, abgrenzenden Sinn, sondern ich nehme den Reichtum der anderen zur Kenntnis und freue mich daran und werde mir selbst über mich klarer. Und wo es das nicht gibt, also wo man einstimmig mit sich selbst dauernd ist, da lebt man gefährlich. Man darf sich nicht aufgeben. Mit dem Mittel des Ausschlusses der anderen, das ist schon eine große Volksverdummung.
Was also geschieht mit unseren Kindern, die in Zeiten des Terrors aufwachsen? Vermitteln die Erwachsenen ihnen Angst vor dem Leben? Oder geben sie ihnen dennoch die Sicherheit, in dieser Welt aufgehoben zu sein mit der Hoffnung auf eine gute Zukunft? Wir haben die komplexe Aufgabe, unsere Kinder nicht unnötig oder übertrieben zu ängstigen, ihnen aber die Realität auch nicht vorzuenthalten, mahnt Michael Schulte-Markwort, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Er rät:
Sehr aufmerksam sein gegenüber Ängsten, Gedanken, Verunsicherungen bei den Kindern. Das heißt, nicht übermäßig etwas in sie hineinreden, was sie noch gar nicht wahrnehmen. Wenn sie es aber wahrnehmen, dann natürlich aufgreifen. Und dann hilft nur gemeinsam sprechen. Und dann hilft auch nur, dass insbesondere Kinder auch mitbekommen, Eltern tun sich zusammen. Eltern sprechen auch gemeinsam darüber und finden auch eine gemeinsame Haltung, die sie dann auch an ihre Kinder weitergeben. Man muss schon auch aufpassen, dass man Dinge nicht zerredet, das geht ja auch. Also auch da, finde ich, gilt ein gutes Maß zu finden von Zeiten und Intensitäten, wann man darüber spricht, wann man aber auch wieder über andere Dinge spricht und über normale Dinge des Alltags und wann man sich auch gemeinsam wieder freut.
Zum Beispiel an den schönen Geschichten, die das Leben schreibt. Die weisen Erzähler in der Geschichte der Menschheit hatten den Auftrag, Trost und Zuversicht zu spenden, den Geist und die Seele ihrer Zuhörer zu stärken.
Das sind die Geschichten, wie sie in der langen Nacht der Religionen bei den Lessing-Tagen des Thalia-Theaters regelmäßig erzählt werden, wo eben dann, wenn man sich darauf einlässt, in einem selber neue komplexe Geschichten unterschiedlicher Religionen und Kulturen entstehen. Diese Geschichten entängstigen und sie öffnen für neue Perspektiven. Sie können aber auch häufig zu sowas führen wie Demut, und ich glaube, dass das auch etwas ist, was sehr gefragt ist, also dass wir in Demut anerkennen können, welche Grenzen uns durch unser eigenes Handeln, und damit meine ich jetzt alle Menschen, gesetzt sind und dass wir eben nicht einfach in so einer Allmachtsfantasie oder in so einer Größenfantasie grenzenlos weitermachen können, ohne die anderen zu berücksichtigen.
Wir leben in einer Zeit der beängstigenden Krise, aber auch in einer Zeit der großen Herausforderungen. Man kann an ihnen wachsen, klüger werden und selbstbewusster. So sieht es der Hamburger Mediziner Michael Schulte-Markwort.
Natürlich wird das eine neue Erfahrung sein, wenn sie denn gut überwunden ist, mit der wir wieder etwas gelernt haben. Und ich glaube, dass wir doch eins schon jetzt sagen können, dass dieses westliche Denken, dass wir das Zentrum der Welt sind und dass unsere Kulturen und unsere Überzeugungen einfach nur gut sind für die gesamte Menschheit, dass das sehr vermessen war und dass das ein großer Irrtum war. Und dass es natürlich darum gehen muss, die Dialoge der Kulturen und die Dialoge der Religionen noch ganz anders zu fördern. Wenn ich auf unsere Kinder schaue, wenn ich auf unsere Patientenkinder schaue, dann bin ich immer wieder tief beeindruckt, mit welcher Ernsthaftigkeit, ohne dabei pessimistisch zu werden, sie das alles aufnehmen und wie sehr sie doch auch den Glauben an die Zukunft bewahren und am Ende damit auch den Glauben an uns Erwachsene aufrechterhalten. Und das ist etwas, was wir nicht zerstören dürfen.
Aufwachsen in Zeiten der Angst. Was uns ermutigt, die Hoffnung nicht zu verlieren. Sie hörten eine Sendung von Doris Weber. Technik Markus Freund. Produktion Rita Klostermann. Redaktion Florian Breitmeier. Sie finden diesen Beitrag ab sofort in der Mediathek über ndr.de www.ndr-info.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.